und Gott.
Der Podcast, wo zwei Geschwister aufräumen mit Mythen
rund um Sexualität und Religion. RevLab.
Herzlich willkommen zurück zu Sex und Gott. Wir klären Mythen auf. Mein Name ist Angie Walti. Ich sitze hier wieder mit meinem Bruder, Christian Walti. Und wir haben heute einen spannenden Mythos mitgebracht. Und zwar den Mythos, oder wir sagen jetzt mal Mythos, schauen wir mal, ob das wirklich einer ist. Gott hat nicht gern Sex vor der Ehe oder will kein Sex vor der Ehe.
Genau. Ist das wirklich so?
Genau, das ist jetzt die grosse Frage. Und ich glaube, um die zu beantworten, ist es, glaube ich, ein bisschen an dir, mal die Bibel aufzuschlagen.
Oh, jetzt habe ich meine Bibel wieder mal vergessen. Es ist immer das Gleiche.
Genau.
Aber ich habe meine Bibel. Gott sei Dank gibt es heute Online-Bibeln.
Ja, sind wir alle froh.
Überall nachschauen.
Hast du ChatGPT gefragt, oder?
Ja, den kann man auch fragen, aber man kann auch einfach in der Online-Bibel nach Stichwörtern suchen.
Das tun wir verlinken.
Und wenn man Theologie studiert hat, weiss man sogar manchmal ungefähr, wo was steht.
Oh wow, okay. Ja. Das ist impressive. Kriege, willst du uns mal aufklären? Ist es dann so, dass in der Bibel steht, dass man keinen Sex vor der Ehe sollte haben?
Nein, das steht so nicht. Aber es wird ziemlich deutlich, dass es Ratschläge gibt, dass man nicht soll, vor allem außerhalb von einer verbindlichen Partnerschaft, / Ehe, soll Sex haben. Das wird ziemlich deutlich. Am deutlichsten ist es sicher beim Ehebruchgebot. Das ist ja Teil der 10 Gebote. Das kommt im Alten Testament vor. Dass man nicht soll die Ehe brechen soll. Aber das ist ja eigentlich schon eine geschlossene Ehe und das sagt ja nichts darüber aus, was vor der Ehe passiert.
Okay.
Und das Ganze mit dem kein Sex vor der Ehe, das bezieht sich dann meistens eher auf einen Text, der im Neuen Testament vorkommt. Mhm. Und zwar beim Apostel Paulus.
Okay, was schreibt denn der?
Also der Apostel Paulus, ein bisschen Kontext wissen, das sind Briefe, die er geschrieben hat an die allerersten christlichen Gemeinden. Das sind so ganz kleine Gruppen gsi, die verstreut sind über das ganze Römische Reich. Mhm. Also, wir müssen uns ein bisschen zurückversetzen. Die Leute haben Togas an, laufen durch römische Städte. Und in diesen römischen Städten sind die allermeisten Menschen nicht Christinnen, sondern haben ganz unterschiedliche Religionen. Die allermeisten irgend so einen Mix von römischen oder griechischen oder orientalischen Göttern, die sie verehren und wo sie ihre Religion pflegen. Aber eine kleine Gruppe, verstreute kleine Gruppen sind schon Christinnen in dieser Zeit. Und der Paulus schreibt da so eine Gruppe, die in der Stadt Korinth ist. Korinth ist eine Hafenstadt mit viel unterschiedlichen Multikulti-Stadt. Und dort hat es natürlich ganz unterschiedliche Ideen gehabt. Und die christliche Gruppe dort, die ist ja erst am Entstehen gewesen. Das ist eine ganz neue Art von Religion, von Glauben gewesen. Für die Leute, und die haben natürlich viele Fragen gehabt. Und eine Frage davon ist natürlich, wie sie sollen mit der Sexualität umgehen. Mhm. Oder auch, wie sie sollen mit verschiedenen Regeln umgehen. Und offenbar ist in dieser Gemeinde die Frage entstanden, ja, was sollen wir machen, wenn zwei Leute sich verlieben und wenn zusammen sind? Wie sollen wir damit umgehen? Sollen denn die zum Beispiel keinen Sex haben? Weil Sex etwas nicht so gut ist? Oder vielleicht Sex etwas Gefährliches ist? Oder sollen sie einfach Sex haben und sich nicht weiter darum kümmern, weil wir sind ja da eine spezielle Gemeinschaft und wir sind ein bisschen anders als der Rest der Gesellschaft. Und der Paulus hat dann den Vorschlag gemacht, nein, es ist am gescheitsten, wenn zwei zusammen sein und sich nicht enthalten können, macht noch die Einschränkung, also wenn es ihnen nicht leicht fällt, auf Sex zu verzichten, dann sollen sie heiraten.
Oh, spannend.
Ehe eingehen.
Darf ich dort geschwind etwas zwischenfragen? Also wenn sie sich nicht enthalten können, was heisst das?
Das hat einen kleinen Hintergrund. Der Paulus selber schreibt über sich, dass er ein Mensch ist, der keine Lust hat.
Aha.
Er hat offenbar keine Mühe damit gehabt, dass er nicht geheiratet war oder dass er nicht eine Partnerin hatte oder nicht hat können Sexualität ausleben. Vielleicht würde man sagen, er ist asexuell oder hat einfach keine Lust gehabt. Und er schreibt das auch so. Er schreibt, er hätte das Problem nicht. Er wünschte sich auch, dass alle so wären wie er.
Oh, okay.
Aber er hat offenbar Verständnis dafür, dass das nicht der Fall ist. Und gibt dann eben Ratschläge an die, die anders sind als er. Okay. Also die Sexualität haben. Vielleicht muss man historisch noch wissen, also zu dieser Zeit im Römischen Reich gibt es relativ klare Vorstellungen davon, was eine Ehe ist.
Mhm. Das fände ich auch noch wichtig
zu wissen. Das ist eine Verbindung von Mann und Frau, die auch rechtliche Komponenten hat. Es ist ein Vertrag, der ein natürlicher Vertrag ist. Das heisst, es ist nicht nötig, dass man ein Stück Papier ausfüllt, sondern der ist eigentlich im römischen Recht gegeben dadurch, dass die miteinander sexuellen Kontakt haben. Aber es hat Konsequenzen. Also das heisst, der sexuelle Kontakt hat eine rechtliche Konsequenz. Sie sind dann nachher geheiratet. Mhm. Und darum ist es auch, also es ist, das Heiraten ist jetzt nicht im römischen Recht so, dass das grosse Fest mit einem Segen, wo irgendjemand das absegnet, sondern es ist eigentlich quasi etwas, wo zwei Menschen miteinander vereinbaren, wo aber dann eine Konsequenz hat auf die Art und Weise, wie sie zusammenleben. Vor allem natürlich, weil aus der Verbindung theoretisch können Kinder entstehen. Und dann nachher muss man ja dann wissen, wem gehören die Kinder? Ja, wer darf eigentlich über die Kinder verfügen, weil die sind ja noch nicht selbstständig. Mhm. Wer darf auch dann in dieser neuen Verbindung, wer ist quasi das Oberhaupt und wo gehören die dazu?
Mhm.
Die Familie ist eigentlich im Römischen Reich ist das so die kleinste Einheit von der Gesellschaft.
Mhm.
Das ist fast ein bisschen so wie heute, aber noch ein bisschen extremer. Also die Familie ist noch grösser. Es hat auch meistens der älteste von der Familie, der älteste Mann von der Familie ist das Oberhaupt gewesen. Und irgendwie hat man dann müssen, wenn zwei zusammengekommen sind, die eingliedern in eine Familie, weil die sind ja meistens von verschiedenen Familien gewesen. Also es ist ein rechtliches Ding, eine juristische Sache.
Okay.
Und der Paulus lebt in dieser Welt von den Römern, obwohl die meisten Römer zu seiner Zeit keine Christen sind und sagt, wir Christinnen, wir neue Religion, wir sind zwar in vielen Fragen ziemlich anders als der Rest der Gesellschaft, aber in dieser Frage halten wir uns dran und halten die Ordnung ordentlich, wie alle anderen Menschen, tun wir auch heiraten, wenn wir Sex haben.
Gut, aber so wie ich es jetzt verstehe, ist ja eigentlich der Sex der Aufhänger zur Heirat.
Genau, dem sagt man natürliches Recht. Und also heute tut auch noch die katholische Kirche, die begründet zum Beispiel alles, was rund um die Ehe ist, mit dem natürlichen Recht.
Mhm.
Es ist etwas Biologisches, das gleichzeitig juristisch ist.
Okay.
Aber ob das wirklich so gemeint ist und ob das wirklich auch immer so muss sehen, das ist natürlich eine andere Frage.
Ja.
Die meisten Leute, die christlich sind, haben ja ein anderes Problem mit dem Sex vor der Ehe.
Ah, okay. Was haben Sie denn für ein Problem mit dem Sex vor der Ehe?
Es mehr so ein Problem von dem, wo man sagt Purity, also Reinheit.
Mm.
Das ist eigentlich das grösste Problem von den meisten gläubigen Leuten, die sagen, wahre Liebe wartet.
Mhm. Und kannst du das noch ein bisschen genauer beschreiben? Also ich verstehe jetzt, vorher habe ich verstanden, eben so der Aufhänger ist Sex haben miteinander und dann ist man automatisch verheiratet oder das verpflichtet dann einem auch zum einem gewissen Commitment, würde ich das jetzt so neusprachlich sagen. Was ist dann der Unterschied zu der Purity Culture? Kannst du das ein bisschen ausführen?
Also dort ist ja die Schwierigkeit vor allem bei der Frau, weil beim Mann kann man das ja nicht so feststellen, ob der schon mal Sex gehabt oder also ob der schon mal Penetration gemacht hat.
Jetzt komme ich. Kann man dann das bei einem Menschen mit Vagina, kann man dann das sehen, ob jemand schon mal Sex gehabt hat?
Das würde mich von dir interessieren, das weiss ich nicht so
danke.
Genau.
Die Antwort ist nein, das kann man nicht. Es gibt keine Möglichkeit, zum medizinisch feststellen, ob jemand schon mal Sex hatte, insbesondere nicht penetrativen Sex, kann man nicht nachweisen. Auch wenn das einer der grössten Mythen ist im Themenbereich Sexualität und es wird leider über Social Media auch noch sehr fest erzählt, dass man das kann nachweisen, man kann es nicht nachweisen. Weil man, was man dort bespricht, ist ja immer so das berühmte Jungfernhütchen, ich nenne das Hymen. Das ist eine Schleimhautfalte, die kann bei jeder Person anders aussehen. Die ist sehr dehnbar und grundsätzlich beim penetrativen Sex kann die sich so ausdehnen, dass sie nicht verletzt wird. Es gibt Hymen, wo vielleicht ein bisschen mehr Schleimhautfalten sind und dann kann es zu Rissli kommen, aber die Rissli können theoretisch auch passieren, wenn man Sport macht, ein Tampon einführt, aber das ist zum Beispiel dann auch nicht unbedingt der Fall. Die Rissli kann man nicht nachweisen, von wo die kommen. Vielleicht sind sie nämlich schon seit Geburt dort gewesen. Der Ursprung, wieso vielleicht Menschen mit Vagina bei erster Penetration oder bei der ersten Mal Penetration blüten, ist meistens, dass die Vagina vielleicht noch nicht ganz so erregt ist, weil man das von außen nicht sieht, dass es mehr Erregung braucht, dass es vielleicht eine gewisse Anspannung gibt, wo ein Mensch mit Vagina hat, der zuerst mal Sex hat. Der Körper verspannt sich und dann gibt es die Reibung und dann gibt es vielleicht eventuell kleinere Verletzungen in dieser Schleimhaut. Es ist ein Mythos, dass ein Arzt, eine Ärztin, eine medizinische Fachperson kann in die Vagina hineinschauen und sagen, das Hymen ist noch intakt oder nicht. Das ist einer der grössten Mythen, die wir haben.
Und offenbar hält sich der Mythos ja sehr tapfer, weil es gibt ganz viele Leute, die sagen, die Frau, die nachweislich schon Sex hat, die ist eben nicht mehr ganz sauber. Das genau. Heisst, sie ist keine Jungfrau mehr.
Mhm.
Ja. Und das ist wahrscheinlich das grössere Problem jetzt beim Sex vor der Ehe als so die ganze Frage, was macht eigentlich die Ehe mit dem Sex? Und betrifft natürlich, das ist auch ziemlich diskriminierend, vor allem Menschen mit Vagina, oder? Mhm. Also, wenn das wirklich stimmt, was du sagst, dann nachher bin ich ja...
Tust du das hinterfragen?
Nein, wenn das wirklich stimmt, also wenn das so ist, dann nachher ist eigentlich die ganze Diskussion jetzt mit der Reinheit und so, ist es ein bisschen, ja, ist eigentlich ein bisschen schwieriger, oder? Also da müsste man eigentlich viel genauer noch fragen, was für eine Art von sexuellen Kontakt hast du gehabt, weil es ja gar nicht nachweisbar ist, dass jemand schon mal Sex gehabt hat.
Genau, und es macht überhaupt keinen Unterschied. Und es macht ja auch keinen Unterschied, ob man jetzt schon Sex gehabt hat oder nicht. Ich glaube, da haben wir viel, viel mehr mit Machtstrukturen zu tun. Wenn das von einer Purity-Culture vor allem nur mit Menschen mit Vagina gemacht wird, dass sie keinen Sex vor der Ehe sollen haben oder die Reinheit, geht das nur um einen Machtanspruch über den weiblichen Körper.
Mhm. Ja, also ich muss jetzt vielleicht noch mal ein bisschen aufrollen. Also in der christlichen Tradition ist der Machtanspruch einfach nicht hinterfragt. Das heisst aber nicht, dass irgendwie das Christentum den unbedingt will. Es gibt natürlich auch Anzeichen, und gerade lustigerweise auch bei dem Paulus, den ich vorher davon geredet habe, wo gerade in eine ganz andere Richtung gehen. Also jetzt reden wir nicht mehr nur einfach über den Sex, sondern wir reden über die Macht, die über den Sex quasi transportiert wird.
Mhm.
Und dort ist beim Paulus gibt's tatsächlich Stellen, wo er den Machtanspruch vom Männlichen über das Weibliche in Frage stellt oder mindestens relativiert. Und das ist dann wiederum sehr, sehr für seine Zeit ziemlich revolutionär. Mhm. Also in einem anderen Brief, ich habe jetzt vorher vom Korintherbrief geredet, er hat dann noch einen Brief geschrieben nach Galatien, der Galaterbrief, ein eher kurzer Brief, und dort gibt es ja den berühmten Satz, in Christus, also in dieser neuen Realität, wo die Christinnen daran glauben, gibt es weder männlich noch weiblich. Weder Sklaven, also Dienende, noch Freie, solche, die nicht dienen müssen. Das ist so die Ausgangslage. Es gibt also weder männlich noch weiblich, weder Sklaven noch Freier, weder Juden noch Griechen, weder Menschen, die quasi im jüdischen Gesetz unterworfen sind, noch Menschen, die einfach zu dieser griechisch-römischen Kultur gehören. Die Unterschiede spielen in dieser neuen Realität nicht eine Rolle. Das ist, finde ich jetzt zum Beispiel dann eher wieder ein bisschen relativierend, was die grundsätzlichen Machtansprüche anbelangt. An anderen Orten tut er sie aber auch unterstützen.
Mhm.
Und zum Beispiel eben dort, wo ich vorher erzählt habe. Er sagt, ja, man muss eine Ehe schliessen, heisst, irgendeinmal muss dein sexueller Kontakt legitimiert sein durch eine juristische Form.
Mhm.
Und zwar ziemlich schnell einmal. Das muss passieren, weil sonst lebst du quasi wild. Du bist nicht Teil von der ordentlichen Gesellschaft. Das ist bei ihm das Thema, oder? Das ist das Thema, wieso er den Ratschlag gibt. Tönt doch bitte heiraten, tönt nicht einfach Sex haben.
Mhm. Aber ich will jetzt doch nochmal geschwind zurückkommen, die Anmerkung, es gibt keinen Mann und keine Frau, keine Sklaven und keine Freier und so weiter. Ich meine, es ist ja noch lustig oder interessant, dass dann so etwas weniger gewertet wird, auch in der Auslegung oder in der Interpretation. Oder das finde ich ja dann spannend, wieso werden dann andere Themen viel, viel gewichtiger gewertet, wie eben keine Ahnung was. Eben, ich weiss es nicht, wie es in der Bibel steht, dass jetzt die Frau, du kannst es mir sagen, dass die Frau aus dem Mann entstanden ist und so weiter. Also das wird ja dann viel, viel mehr gewichtet, auch aus einer patriarchalen Perspektive.
Ja, wahrscheinlich in den letzten 2000 Jahren haben die allermeisten Menschen die biblischen Texte mit einer patriarchalen Brille gelesen.
Genau.
Weil die allermeisten Menschen, die haben können lesen, sind wahrscheinlich Männer gewesen, ja. Oder? Also, und das hat natürlich sich schon verändert jetzt in den letzten 100 Jahren, dadurch, dass Frauen haben Zugang gehabt zur Bildung und auch die Möglichkeit gehabt haben, das zu kritisieren, öffentlich, ohne dass sie gerade irgendwie völlig gesilenced worden sind.
Verbrannt worden sind.
Du hast noch gefragt wegen der Gewichtung von verschiedenen Bibeltexten. Ich meine, das ist das grosse Geheimnis von der Bibelauslegung. Du kannst quasi irgendeinen Vers, irgendein Wort sogar oder einen Halbvers aus dem Kontext reissen und dich auch überhaupt fundieren darum, zu welcher Zeit und in welcher Situation das Ganze gesagt oder geschrieben worden ist. Und kannst dann irgendeine Interpretation entwickeln. Aber das ist so ungefähr so wie Kaffeesatz lesen, oder? Also, das ist so, wie wenn du probierst, es gibt da den Rorschach-Test, da siehst du irgendwie so ein Tintenbild und dann probierst du dir einen Reim daraus zu machen, was das heisst. Ich finde, ein verantwortungsvoller Umgang mit so traditionellen Texten sollte ja mindestens ein bisschen den Kontext anschauen und sollte mindestens auch ein bisschen probieren zu verstehen, was bedeutet jetzt der Vers in der Situation, wo er geschrieben worden ist? Und wie können wir das heute aus unserer heutigen Welt, wo zum Beispiel Frauen und Männer grundsätzlich die gleichen Rechte haben, juristisch gesehen, wo es unterschiedliche Realitäten gibt, nicht nur europäische, wo darüber geschrieben werden und so weiter. Also wie können wir mit den heutigen Augen eigentlich die Texte lesen, dass sie auch Sinn ergeben? Ich finde, so Überlegungen musst du mindestens mit einbeziehen.
Ja.
Und wenn natürlich dann irgendjemand sagt, so, ja, da steht ja, du sollst heiraten, wenn du Sex hast. Das ist übrigens noch interessant. Eigentlich setzt der Text beim Paulus ja fast voraus, dass die Leute vor der Ehe Sex haben oder mindestens haben wollen haben. Also mindestens das, oder? Und ich finde, das ist ja dann schon Sex wollen haben, Fantasien haben, sich näher kommen, das ist ja dann manchmal ein fliessender Übergang.
Mhm.
Also der Paulus ist, glaube ich, recht nah an der Realität, wo Sex vor der Ehe stattfindet. Er ist viel näher an dieser Realität als an der Realität, wo überhaupt keine sexuellen Kontakte erlaubt sind vor der Ehe.
Ja.
Oder also in dem Multikulti Korinth, wo die Leute ganz unterschiedliche Weltanschauungen und Vorstellungen haben, ist Sex vor der Ehe vermutlich eine Realität gewesen. Und zwar, also da haben viele Leute haben Sex vor der Ehe gehabt oder sexuelle Kontakt vor der Ehe. Und er reagiert ja auf das, sonst wäre das ja gar nicht. Und wahrscheinlich sogar bei diesen Christinnen hat es das gegeben, oder?
Mhm.
Also das heisst, seine Welt ist viel komplexer als die von denen, die quasi in einer christlichen Bubble aufwachsen und überhaupt nie Sex vor der Ehe. Nur schon daran denken, dass das möglich wäre und sich von dem fernhalten.
Ja, und so wie ich dich verstanden habe, ist man ja erst verheiratet, wenn man den Sex hat.
Genau.
Und das würde ja voraussetzen, dass man Sex vor der Ehe hat oder es ein laufender Prozess ist, wo man dann sozusagen geheiratet ist, nachdem man Sex hat. Also so wie ich das verstanden.
Genau. Vielleicht müssen wir über diesen Prozess jetzt noch reden.
Ja.
Und zwar, also der Prozess, wann fängt eigentlich der Sex an?
Mhm.
Das wäre jetzt für mich die Frage aus dem Paulus raus. Also jetzt,
ja.
Er sagt, wenn ihr einander euch nicht könnt entziehen, dann tünt heiraten, tünt das offiziell machen. Ja, aber was heisst denn jetzt eigentlich einander begehren, Sex haben? Wo fängt das an?
Mhm. Das fragst du jetzt mich.
Mhm.
Ja, wo fängt Sex an? Das ist, glaube ich, eine mega grosse Frage. Also erstens mal kann ich die nur so beantworten, dass sie sehr individuell ist. Und ich glaube, dass man ganz viele Ebenen nicht ausschliessen darf. Also man könnte jetzt mal sagen, ja gut, Sex hat einfach etwas mit Körper zu tun und schöne Gefühle am Körper. Aber das wäre sicher zu wenig weit gedacht. Es hat auch mit Emotionen zu tun. Es ist auch, es hat auch psychologische Komponenten, was Sex bedeutet. Oder Sexualität hat meiner Meinung nach auch immer etwas Soziales, Gesellschaftliches. Wie eben, wir sind ja mitten in der Diskussion, oder? Wann hat man Sex? Mit wem hat man Sex? Wie hat man Sex? Dann noch die Frage, oder ist Sex nur, wenn eine Vagina einen Penis aufnimmt oder ein Penis in eine Vagina eindringt? Oder ist Sex auch möglich zwischen zwei Vaginas, wenn Vaginas aufeinander liegen oder aneinander reiben? Oder ist Sex auch, wenn ein Penis in einen Anus eindringt? Oder wenn man sich einfach streichelt und einfach schöne Gefühle hat? Das sind alles grosse Fragen. Für mich ist Sex dann Sex, wenn das jemand sagt und sagt, ich habe jetzt Sex mit jemandem, schöne Gefühle miteinander haben, zusammen sein, mehrere Personen zusammen sein, aber auch allein sich schöne Gefühle machen, kann auch Sex sein. Ist für mich genau gleichwertig, wie wenn zwei oder mehrere Menschen Sex miteinander haben. Für teils Personen ist nur schon eine Stimme etwas mega Sexuelles. Ja, also es ist so ein mega grosser Begriff, und wo er anfängt und wo er aufhört, ist gerade bei mir zum Beispiel bei der Bar auch mega ein Thema, oder? Wenn es zum Beispiel heisst, es findet kein Sex mehr statt. Ja, was heisst denn das? Ja, aha, okay, vielleicht kein penetrativer Sex mehr. Aber dafür haben wir mega schöne Momente zusammen, mega lustvolle Momente. Wir trinken mega gerne ein Glas Wein draussen auf dem Balkon und haben mega schöne Gespräche. Das ist für mich auch schon ein Anfang von einer Intimität und einer Sexualität. Oder wir umarmen uns mega gerne, wir kuscheln mega gerne. Für mich auch schon ein Anfang von Sexualität. Also ich finde, Sex ist so etwas sehr Individuelles und breit. Also das kann ganz unterschiedlich ausgelegt werden. Und ich finde, man darf nicht unterschätzen, was die soziale und gesellschaftliche Komponente, also oder beziehungsweise auch die kulturelle Komponente, dass die mitspielt und dass die sehr einen grossen Einfluss hat, wie man dann, so blöd gesagt, in dem Schlafzimmer innen ist und mit was für Gedanken, mit was für Glaubenssätzen und wie der Körper dort innen anwesend ist, spielt alles mit beim Sex oder bei der Sexualität.
Also, aber wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann würde es ja heissen, aus deiner Sicht, also psychologisch, biologisch, sozial, ist das überhaupt nicht klar, wenn Sex anfängt und wenn er aufhört? Oder? Also, und wenn ich das jetzt wirklich zurückspiegle auf die Gebote und Verbote in der Bibel oder jetzt auch, wo sich so traditionell im Christentum durchgesetzt haben, ist das natürlich dann mega, mega, mega schwierig, die Grenzen zu konstruieren.
Extrem.
Also ich denke jetzt nur an meine katholischen Brüder und Geschwister, die haben eben noch eine ziemlich klare biologische, naturrechtliche Vorstellung von Sexualität, ja. Wo eben auch, eben das ist dann quasi das, was verboten ist außerhalb der Ehe, aus einer Eheschliessung, und das ist einfach eine Penetration.
Aber was für eine Penetration?
Genau, eben, das ist ja dann, es wird dann immer schwieriger, also wenn das stimmt, was du sagst, dann nachher können die Leute eigentlich gar nicht mit Sicherheit davon ausgehen, dass sie wissen, was jetzt passiert ist, und müssen irgendwie ganz verrückte Beweise suchen, dass jetzt Sex passiert ist oder eben nicht. Oder? Also, zum Beispiel ist es im katholischen Recht sogar so, dass wenn jetzt jemand zwar kirchlich heiratet, also das quasi die Zeremonie macht und sich das attestiert, jetzt darfst du Sex haben, und dann nachher findet das nicht statt. Also das heisst, irgendwie kommt es nicht zu dieser Penetration oder es kommt nicht zum Beischlaf, wie man das so sagt, oder? Also du bist wie irgendwie, du hast nicht die Art von Sex, wo sie eben sagen, das ist der Sex. Dann nachher kannst du die Ehe annullieren. Also so wie du Ferien annullieren kannst, kannst du sagen, wir haben zwar jetzt da uns geschworen, dass wir zusammenbleiben vor Gott und vor der Gemeinde, also sozial ziemlich auffällig, oder? Transparent. Es ist aber nicht passiert, was wir einander versprochen haben. Das heisst, wir haben nicht den sexuellen Kontakt gehabt. Also das ist schon noch verrückt. Ich rede jetzt über Katholikinnen so ein bisschen aus der Distanz. Bei uns Reformierten gibt es so etwas nicht. Wir sagen einfach, die Eheschliessung ist ein öffentlicher Akt, ja. Ein zivilrechtlicher Akt, ja. Das machen zwar nicht wir, das machen wir auf dem Standesamt. Aber in erster Linie tun wir die Beziehung segnen. Wir tun jetzt nicht den Sex segnen. Wir tun die Beziehung segnen. Und zu dieser Beziehung gehört unter Umständen oder ziemlich sicher auch Sexualität. Aber wir kümmern uns jetzt nicht so darum, was ist das genau. Und ich finde, also diese Art, die reformierte Art oder auch protestantische Art, über Sex und Ehe nachzudenken, finde ich, kommt dem von dem ein bisschen mehr, der Realität ein bisschen näher, dass es eben gar nicht so eindeutig ist. Weißt, wo fängt die Beziehung an, wo fängt der Sex an und wo hört es wieder auf?
Mir ist gerade vorher noch so ein bisschen etwas durch den Kopf gegangen, wo ich noch wieder anmerken, oder? Also für mich ist ganz wichtig, dass Sexualität findet dann statt, wenn die alle Personen dem auch einwilligen, dass sie den Sex haben. Und ich finde es schon noch spannend, auch, also, weil ich habe jetzt einfach gesagt, ja, es kann, man weiß nicht genau, wo der Sex stattfindet und um was nicht. Aber für mich gibt es da ganz eine klare Abgrenzung, dass alle beteiligten Menschen ja dazu gesagt haben und das auch haben können sagen. Und das ist ja irgendwo durch auch noch spannend mit dem, man geht eben die Ehe ein und gibt eigentlich wie so den Konsens in dem Moment, oder?
Genau.
Das ist das, was eigentlich dann inkludiert. Also das ist das, was das auch dann wie auch verfestigt, dass man sich wirklich sicher ist, dass die in dem Fall jetzt bei einer Ehe zwei Personen ja dazu sagen, dass der Sex könnte stattfinden. Das ist ja, so ein bisschen die Absicherung, die ich spannend finde, wo ja sonst amix ein grosses Diskussionsthema ist. Ist es jetzt ein Ja gewesen oder ist es nicht ein Ja gewesen? Und wird ja dann auch teilweise so ein bisschen gegenverwendet. Was ich ganz, ganz schwierig finde, weil man dann irgendwie Menschen nicht glaubt, dass sie den Sex nicht haben wollen, wenn er übergriffig ist gewesen oder eben nicht konsensuell. Und die Ehe ja eigentlich so wie der Konsens gibt. Das finde ich noch, muss ich noch ein bisschen mehr darüber nachdenken.
Ja, also und du, also wenn ich das so höre, dann hilft mir das auch vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, was der Paulus eigentlich meint. Oder? Also er tut in einer ganz konkreten Situation Leute Ratschläge geben, wie sie mit Sexualität umgehen sollen. Und natürlich ist das eine andere Welt, eine Patriarchalie, wo eben das römische Recht ist ziemlich klar und streng, wo probiert das auch zu regulieren, wer darf Kinder bekommen, wer nicht und so weiter. Aber er kümmert sich ja auch ein bisschen eben um den Consent. Eigentlich geht es bei ihm jetzt modern gesagt, auch ein bisschen darum, wie stellt man denn eigentlich sicher, dass Menschen nicht in eine Beziehungsform hineingeraten, wo sie nachher zum Beispiel eben, also jetzt, man redet von einer Zeit, wo Verhütungsmittel nicht verfügbar sind, man redet von einer Zeit, wo die Leute viel jünger sterben, oder?
Mm.
Und dann hast du in so einer Zeit plötzlich einen sexuellen Kontakt, es entsteht ein Kind. Und dann ist plötzlich nicht klar, ja, wer kümmert sich jetzt um das Kind? Wer steht juristisch für das an? Das braucht eine männliche Person zu dieser Zeit, oder? Und irgendwie kümmert er sich, es steht jetzt nicht explizit, aber ich glaube, er kümmert sich schon auch noch um das, wenn er so strenge Regeln aufstellt für seine Christinnen, weil er einfach möchte, dass nicht plötzlich alleinerziehende Mütter auf der Straße stehen und keine Möglichkeit haben, für sich zu sorgen, oder? Heutzutage müssen wir, glaube ich, viel, viel mehr über Konsens reden.
Ja.
Vielleicht ist das ja wie quasi der Ersatz oder die Modernisierung von dem, was das Thema ist in der Bibel. Zumindest an der Stelle, wo es um eben den Sex geht, der in der Ehe soll stattfinden. Vielleicht müssen wir ein bisschen in die Richtung denken, wenn wir es modernisieren, wenn wir es wach behalten.
Ich denke es, ja. Ich denke es auch so unter dem Aspekt so das eigene Wohlbefinden, oder wie kann ich selbstbestimmt Sexualität leben? Und das wäre, glaube ich, ein Weg, um das vielleicht wie so modernisieren oder anders denken. Ja, auf
und das ist auch ein spirituelles Thema, oder? Mhm. Also Wohlbefinden kann man eigentlich übersetzen mit Spiritualität.
Okay, cool.
Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen weiter drüber reden.
Wie das sagen?
Und gleich stürzen wir uns schon ins nächste Abenteuer. Merci vielmals, dass du zugelassen hast. Sex und Gott, wir klären Mythen auf, es geht weiter.
Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Ein Podcast in Kooperation mit dem RefLab.
RefLab.